ein Fest? Oder ist es eine Pflicht? Ist es ein Freudenfest oder eher eine Trauerfeier? Ich weiß, ganz früher ging man zum Abendmahl im schwarzen Anzug mit schwarzer Krawatte und es war eine sehr deprimierende Stimmung. Also so habe ich das mal bei uns in der Kirche daheim erlebt. Ich weiß nicht, wie du es erlebst. Ist es eine Tradition? Naja, man macht's halt. Da kommt man am Sonntag, ach, da steht der Abendmahlstisch, ist mal wieder Abendmahl. Wir alle haben so eine gewisse Abendmahlsgeschichte hinter uns und Abendmahlstraditionen im Gepäck, je nachdem, wie unsere Prägung aussah, aus welchem Frömmigkeitsstil wir kommen und was wir so erlebt haben. Aber vielleicht geht's dir ja so ein bisschen wie mir. Ich feiere Abendmahl wirklich sehr, sehr gerne. Und ich spüre auch immer so ein gewisses Mysterium dabei, ein Geheimnis im Abendmahl. Und ich habe eine Sehnsucht, dieses Geheimnis noch tiefer zu entdecken und für mich zu ergreifen. Manchmal bekomme ich so ein kleines Stück dieses Geheimnisses zu greifen und dann bin ich innerlich sehr gestärkt. Aber ich wünsche mir noch mehr von diesem Reichtum zu entdecken, der im Abendmahl liegt. Und ich habe einen Satz gefunden bei Wilhelm Löhe, der drückt das mal so aus. Mein ganzes Leben sei Abendmahlsbereitung, Abendmahlsgenuss, Abendmahlserfahrung. Mein Leib und Seele mögen sich immer mehr freuen in dem lebendigen Gotte bei seinem Tisch. Das wünsche ich mir, dass das noch so viel tiefer in uns verankert ist. Das wünsche ich mir für heute Morgen, dass wir dieses Geschenk des Abendmahls noch mehr auspacken, dieses Geheimnis erkennen und ergreifen. Und darum steht auch der Abendmahlstisch hier heute mal im Zentrum. Dann steht er mal hier vorne. Heute haben wir mal so richtig ins Zentrum des Geschehens und wir gruppieren uns um diesen Abendmahlstisch, nehmen ihn bewusst wahr, haben ihn jetzt die ganze Zeit vor Augen. Und wenn ihr wollt, guckt nicht mich an, sondern guckt auf den Abendmahlstisch, guckt auf Brot und den Kelch oder auf das Kreuz. Und schaut mal, was das mit euch macht. Was ist das Abendmahl? Was geschieht denn im Abendmahl? Jesus sagte zu seinen Jüngern, ich habe mich sehr danach gesehnt, mit euch das Passahlamm zu essen, bevor ich leiden muss. Deshalb lässt er dieses Fest von seinen Jüngern auch bestens vorbereiten. Er selbst wäscht ihnen vorher die Füße. Das machen wir inzwischen nicht mehr. Früher war das so, in der alten Kirche war das tatsächlich noch gang und gäbe, dass man sich vorher die Füße gegenseitig gewaschen hat und dann das Abendmahl genommen hat. Das haben wir irgendwann abgeschafft, das Ganze. Und dann nimmt er persönlich das Brot und reicht ihnen persönlich den Wein. Und deshalb haben die Jünger später das Abendmahl auch Herrenmahl genannt. Das Mahl des Herrn. Also es hat nichts mit Mann zu tun, dass das Herrenmahl nur für Männer ist. Das ist natürlich Quatsch, sondern es ist für alle in der Gemeinde. Es gibt so ein paar schräge Gemeindeformen, die praktizieren das so. Da dürfen nur die Männer zum Abendmahl gehen. Wusstet ihr das? Ist ganz, ganz selten, aber gibt es tatsächlich. Ist natürlich ein Blödsinn. Ja, genau, ist eine Sekte. Wir sind seine Gäste und zwar als Familie und da gehören alle dazu. Und mit der will er es feiern. Er sehnt sich nach der Gemeinschaft mit uns. Deshalb ist Gott Mensch geworden. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Deshalb hat er uns dieses Mahl geschenkt und hinterlassen. Wir sollen seine Liebe und seine leibliche Nähe spüren. Wir sollen sie sehen und schmecken können. Wir sollen seine Liebe und Nähe quasi essen und trinken können, in uns aufnehmen können. Bei jedem Abendmahl ist Jesus sichtbar unter uns in Brot und Wein. Bei jedem Abendmahl schenkt er uns seine Liebe sichtbar, spürbar und schmeckbar. Er ist unser Gastgeber, der uns mit dem Größten beschenkt, was er hat, mit seiner Liebe und seiner Nähe. Jesus ist da im Abendmahl. Und als unser Gastgeber und Herr, der uns den Tisch reich deckt, damit wir alle satt werden, damit der Hunger unseres Lebens gesättigt wird, der Durst unseres Lebens gestillt wird. Wir sollen an Geist, Seele und Leib satt werden. Das ist schwer zu verstehen. Und weil das so schwer zu verstehen und zu erklären ist, haben die Frommen schon bald angefangen, dieses Geheimnis lüften und verstehen zu wollen. Es gibt ja immer so ein paar Fromme, die meinen, sie müssen immer alles erklären, was in der Bibel steht und was Jesus gesagt hat und getan hat. Und dann fängt man an zu graben, wie kann man sowas machen. Und daraus sind dann Lehren entstanden, Dogmen entstanden. Und zu einer dieser Lehren gehört auch die Wandlung. Die katholische Kirche, die verbreitet das so, die sagen das so, dass unter den Einsetzungsworten des Priesters sich Brot und Wein tatsächlich in Leib und Blut Jesu verwandeln. Also richtig chemisch, biologisch sich umwandelt. Die Wandlung. Der Schweizer Reformator Zwingli machte aus dem Wort, das ist mein Blut, das bedeutet mein Blut. Also er hat das dann in eine spirituelle Aussage umgemünzt. Er vergeistigte das. Also das ist nicht Blut Jesu, sondern es bedeutet nur Blut Jesu. Und bei den Marburger Religionsgesprächen, da ging es ja auch um Abendmahl und Taufe. Und da hat Martin Luther ihm also entgegengehalten, nein, das ist mein Leib und Blut. Hat er ihm also wirklich widersprochen, gesagt, nein. Und das war so der Punkt, wo Lutheraner und reformierte Kirche dann in zwei Lager gingen und lange Zeit nicht das Abendmahl miteinander feiern konnten. Hat sich inzwischen ein bisschen gelegt, inzwischen geht das wieder. Aber diese reale Gegenwart Jesu, diese Realpräsenz, die war Luther sehr, sehr wichtig. Jesus ist wirklich präsent da. Wir feiern das Herrenmahl. Jesus ist gegenwärtig als unser Gastgeber, sichtbar gegenwärtig in Brot und Wein und im Heiligen Geist ist er da. Und wir dürfen ihn sehen und schmecken und aufnehmen. Abendmahl ist aber noch mehr. Abendmahl ist auch eine Dankfeier. Ihr kennt den Begriff Eucharistiefeier. Das ist ein anderer Begriff für Abendmahlsfeier. Und weiß nicht, weiß jemand, was Eucharistie bedeutet, übersetzt? Okay. Wir gehen zur Eucharistiefeier, aber wir wissen gar nicht, was das bedeutet. Genau. Also Eucharistie heißt einfach übersetzt aus dem Griechischen Dank, Dankbarkeit, Danksagung. Und das ist mir auch lange nicht bewusst geworden. Ich kannte diesen Begriff auch sehr, sehr lange, bis mir dann irgendwann mal die Erklärung dazu kam, dass es viel mit Dank zu tun hat. Was macht Jesus? Jesus nimmt das Brot und er dankt. Er dankt für diese Gabe und dann bricht er es erst und verteilt es. Er dankt Gott für seine Befreiungsgeschichte im Alten Bund. Die Israeliten danken Gott im Passahfest für die großartige Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei. Sie danken Gott für ihre Freiheit und die Bewahrung vor dem Gerichtsengel, der alle Erstgeburten getötet hat, der an ihnen vorbeiging. Wie viel mehr haben wir Grund, Gott zu danken für unsere Befreiungsgeschichte? Für unsere Befreiung durch Jesus von allem Versagen, von aller Sünde, von aller Schuld. Befreiung durch Jesus von unserer Gottesferne und Verlorenheit. Für die Befreiung vom Gericht Gottes und dem ewigen Tod. Martin Luther hat recht, wenn er so sagt, im Abendmahl bietet Christus uns den ganzen Schatz an, den er uns vom Himmel gebracht hat. Ich finde das toll ausgedrückt. Im Abendmahl bietet er uns den ganzen Schatz an, die ganze Fülle, da ist alles drin. Zusammengerafft, zusammengepackt in Brot und Wein. Deswegen feiern wir in jedem Abendmahl ein großes Dankfest für die großen Taten Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Wir feiern dankbar unsere Erlösung, Versöhnung mit Gott. Und deshalb kann, ja muss jede Abendmahlsfeier mit einem großen Schuss dankbarer Freude gefeiert werden, finde ich. Wir haben unendlich viel Grund zum Danken für die Güte, für die Gnade, für die Freundlichkeit Gottes. Wir sind Gottes geliebte Kinder durch den Glauben an ihn. Und jeder Tag ist randvoll zum Überlaufen voll mit seiner Liebe gefüllt. Wir sind versöhnt mit Gott durch seinen Tod. Wir gehen auf unsere Auferstehung zu, durch ihn. Wir gehen auf seine neue Welt zu, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Tränen, ohne Tod und so weiter. Und ich möchte euch jetzt einladen, mal so einen kleinen Break zu machen und einfach Gott zu danken dafür, was er alles getan hat. Ihr könnt es leise, ihr könnt es laut machen. Wenn er es laut macht, dann macht es nur in einem kurzen Satz. Also keine endlosen Gebete jetzt, sondern einfach nur einen kurzen Satz. Herr, ich danke dir für. Fertig. Sagt es Gott einfach mal. Ich schließe dann von hier vorne ab. Herr, ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Danke, Herr, dass wir danken dürfen. Amen. Danken und Denken gehört zusammen. Jesus sagt das hier sehr deutlich, feiert das Abendmahl zu meinem Gedächtnis. Er will, dass wir uns immer und immer wieder daran erinnern, was er für uns getan hat und wovon wir leben dürfen. Aber das bedeutet in Wirklichkeit ja noch viel mehr. Es ist ja nicht nur ein Erinnern. Jesus will ja nicht nur, dass wir uns an das Vergangene erinnern, an seinen Weg ans Kreuz für uns, an sein Leiden und Sterben für uns, an die vollbrachte Versöhnung mit Gott für uns, sondern dieses vergangene Erlösungswerk, dieser Befreiungsakt, der wirkt ja jetzt in diese Gegenwart, in diesen Moment hinein. Die Befreiung und Erlösung wird vergegenwärtigt, indem wir sie feiern. Gott wollte, dass sein Volk bei jedem Passafest die Befreiung aus Ägypten neu erleben, neu ergreifen und dankbar feiern könnte. Nicht nur einfach erinnern. Und wir erfassen und ergreifen alles, was Jesus für uns getan hat, im Abendmahl immer wieder aufs Neue. Heute wird unsere Schuld abgewaschen. Heute wird die ganze Gerechtigkeit Jesu zugesprochen uns. Heute feiern wir Versöhnung mit Gott und unsere Adoption durch ihn. Heute schließen wir den ewigen Bund mit ihm neu. Heute nehmen wir Jesus und sein Heil in uns auf. Heute nehme ich seine Befreiung von Sünde, von Sorge, von Ängsten in Anspruch. Jesus ist da, um mich zu befreien. Noch ein kleines Luther-Zitat. Das Abendmahl ist eine durchaus heilsames, tröstliche Arznei, die helfen und das Leben geben soll, beides für Leib und Seele. Denn wo die Seele genesen ist, da ist auch dem Leib geholfen. Das ist ein Satz, den die Psychologie erstmal entdecken musste und den Luther schon vor 500 Jahren kannte. Leib und Seele. Wo die Seele gesund ist, wo der Seele was Gutes getan wird, hat es immer Auswirkungen auch auf den Leib. Ganz altes, aber sehr hilfreiches Prinzip. Das dritte ist, Abendmahl ist ein Bundesmahl. Jesus gibt sich hin. Er sagt, mein Leib für euch gegeben, mein Blut für euch vergossen. Diese Worte beschreiben die Hingabe seines Lebens. Jesus gibt sich in einem doppelten Sinn hin. Am Kreuz gibt er Gott sein Leben hin. Jesus bleibt bis zum Tod seinem Vater treu, der ihn gesandt hat. Und in dieser Hingabe vollendet er die Liebe zum Vater. Während wir, die Menschen, alle unser Leben, unsere Liebe, unseren Gehorsam Gott gegenüber verweigert haben, handelt Jesus stellvertretend für uns. Er liebt Gott und er gehorcht Gott bis zum Ende. Und damit schließt er den neuen Bund zwischen Gott und uns Menschen. Dieser Kelch der Hingabe ist der neue Bund in meinem Blut. Und zum Zweiten gibt sich Jesus an uns hin. Für unsere Schuld lässt er sich am Tod verurteilen. An unserer Stelle stirbt er am Kreuz. So vergibt er unsere Sünde. So versöhnt er uns mit Gott. Dieses stellvertretende Lebensopfer reicht er uns dann im Abendmahl in Brot und Wein. Jesus schließt am Kreuz den schon so lange prophezeiten Bund, den neuen Bund, mit seinem Blut. Durch diesen Bund versöhnt er uns mit Gott. So ist das Bundesmahl auch ein Versöhnungsmahl mit Gott. Und mir ist es immer wichtig, bei jedem Abendmahl auch diesen Bund mit Gott neu zu feiern und neu zuzusprechen. Jawohl, dieser Bund besteht. Das vierte ist das Gemeinschaftsmahl. Jesus stiftet Gemeinschaft. Wir haben gehört, dass Jesus durch seinen stellvertretenden Tod die zerbrochene Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt hat. Aber schon vorher war das ganze Leben Jesu ein Gemeinschaftsstiften zwischen den Sündern und Gott. Er hat sich immer wieder ganz bewusst zu den Zöllnern und Sündern, wie es heißt, an einem Tisch gesetzt. Er hat immer wieder diese Begegnung gesucht. Und er brachte und schenkte ihnen die Gemeinschaft mit sich. Und er lud sie zur Gemeinschaft mit Gott ein. Das gemeinsame Mahl hatte zu seiner Zeit im Orient eine ganz wichtige und große Bedeutung. Das hat jedermann sofort verstanden. Das ist bei uns ein bisschen anders. Aber damals war es so wichtig. Gemeinsam mit dem anderen essen bedeutet, ihm Freundschaft und Gemeinschaft zu schenken. Wertschätzung, Aufmerksamkeit, Respekt. Gemeinsam mit ihm essen heißt, ihm Ehre erweisen. Wer am Abendmahlstisch Platz nimmt, der sagt damit, ich will in die Gemeinschaft mit Jesus treten. Aber da setzen sich ja auch noch andere neben uns oder stellen sich neben uns. Und auch sie sind mit hineingenommen in die Gemeinschaft. Und weil wir von einem Brot essen und von einem Kelch trinken, gehören wir auch zusammen. Und wer mit den anderen keine Gemeinschaft haben will, der kann auch keine mit Christus haben. Denn das widerspricht sich. Jesus will uns auch immer untereinander verbinden. Nicht nur mit sich selbst. Er ist gekommen, die trennenden Zäune zwischen den Menschen einzureißen. Egal was da ist. Soziale Herkunft, Bildung, Rasse, Geschlecht. Auch die Sympathie und Antipathie. Auch das zu überwinden. Wer in seinem Herzen eine Ablehnung oder Feindschaft gegen einen anderen hegt, der kann nicht an den Abendmahlstisch gehen. Das funktioniert nicht. Darum betont Paulus, dass sich jeder prüfen soll, bevor er das Mahl nimmt. Und das finde ich auch sehr gut, dass das so ist. Denn das bewahrt uns davor, mit Schuld und mit Unversöhnlichkeit leichtfertig umzugehen. Und so zu tun, als ob ja nichts wäre. Ach, ist ja nicht so schlimm, wird ja schon wieder, all diese Lebenslügen, die wir alle kennen. Nein, wer an den Tisch kommt, der kommt nicht nur zu Jesus, der kommt zur Familie Gottes. Und das Letzte ist das Hoffnungsmahl. Jesus sagt uns, wir sollen das Abendmahl feiern, bis er wiederkommt und mit dem und dann das große Abendmahl in seiner neuen Welt werden wir mit ihm feiern. Da werden wir mit ihm an einem Tisch sitzen, ihn sehen, als seine Braut toll geschmückt sein. Und es wird ein Fest ohne Ende sein. Wir schauen beim Abendmahl also nicht nur zurück auf das, was Jesus für uns geschaffen hat. Wir schauen auch nach vorne, auf das zukünftige Heil, das uns erwartet. Das Abendmahl, das wir jetzt feiern, ist sozusagen die Vorspeise auf das große Hochzeitsmahl, das große Abendmahl. Dann wird uns Gott auftischen, dass sich die Tische biegen. Dann wird es eine Feier geben, ein großes Mahl ohne Ende. So sagt Jesus das im Gleichnis. Zum Schluss noch eine Frage, die immer wieder mal so auftaucht. Wie oft soll man denn eigentlich zum Abendmahl gehen? Spannende Frage, ne? Die Frage ist in der Kirchengeschichte auch immer sehr unterschiedlich beantwortet und bewertet worden. Von am besten jeden Tag, also hat es wahrscheinlich die Urgemeinde gemacht in der Apostelgeschichte, dass sie täglich zusammenkamen und auch das Abendmahl gefeiert haben. Bis hin, naja, einmal im Jahr, Karfreitag soll es schon sein. Also die Spanne ist natürlich sehr, sehr weit, von jedem Tag bis einmal im Jahr. Aber im Grunde ist die Frage völlig irrelevant. Denn das Abendmahl nutzt sich ja nicht ab durch häufigen Gebrauch. Im Gegenteil. Als Christen dürfen wir Jesu Worte, solches tut zu meinem Gedächtnis, ernst nehmen. Und das immer wieder neu. Aber besser als drüber reden ist ja immer das Tun. Denn nur das Tun hilft uns wirklich weiter. Nicht das Wissen, was das Ganze bedeutet. Jesus will, dass wir Abendmahl tun. Dass wir danken, dass wir Brot brechen und essen, sein Blut trinken, uns vergeben und anderen vergeben. Den Bund mit Gott immer wieder erneuern und die Gemeinschaft mit Jesus wirklich feiern. tut das, sagt er eindeutig. Darum muss die Frage eigentlich eher lauten, was hindert uns denn daran, Abendmahl zu feiern? Das erste Hindernis ist tatsächlich diese Frage, bin ich würdig genug? Bin ich würdig genug? Luther hat darauf auch eine Antwort gefunden. Solche Leute sollen lernen, dass es die höchste Kunst ist, zu wissen, dass unser Sakrament nicht auf unserer Würdigkeit steht. Also das Abendmahl steht nicht darauf, ob wir würdig sind oder nicht würdig sind. Es ist davon völlig losgelöst. Das wäre ja auch traurig, wenn das so anders wäre. Der ist recht würdig, schreibt er, wer den Glauben an diese Worte für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden, wer diese Worte aber nicht glaubt und zweifelt, der ist unwürdig und ungeschickt. Denn das Wort für euch fordert nichts als gläubige Herzen. Das bedeutet, wer das nicht für sich in Anspruch nehmen kann, wer das nicht für sich als Wahrheit nehmen kann, dass das alles passiert ist und dass das für uns gegeben ist und vergossen wurde, wer das nicht akzeptiert, wer das nicht glaubt, der ist unwürdig. Es hat also gar nichts mit unserem Tun zu tun, mit dem, ob ich heute schon eine Sünde begangen habe oder nicht. Das ist völlig zweitrangig. Ich muss akzeptieren, ich muss glauben und wirklich auch die Erwartung haben, dass das in Ernst, in echt passiert ist. Jesus ist für mich gestorben. Sein Leib, sein Blut. Wenn ich das ablehne, dann wird es zur Tradition. Dann wird es zu einem toten Ritual, was man runterspult und dann mal 4 Wochen dann wieder. Bis dahin will mal Ruhe. Aber glauben tue ich das eigentlich nicht. Ich finde es immer so schade, gerade bei Konfirmationen ist das häufig so, ja, dass so viele Menschen da seit Jahren vielleicht mal wieder zum ersten Mal zum Abendmahl gehen und eigentlich gar nicht wissen, was es bedeutet. Und das so gedankenlos tun, eben weil man es macht, weil es eine christliche Tradition ist. Was Schlimmeres kann man dem Abendmahl nicht antun, als eine Tradition daraus zu machen. Also von sich aus ist niemand würdig, sondern würdig ist jener, der um seine Unwürdigkeit weiß. Den will Jesus da haben. Ein zweites Argument ist, ein häufiger Abendmahlsempfang könnte zur Gewohnheit werden. Das Abendmahl könnte entwertet werden. Das ist ein komisches Argument, finde ich, weil seltsamerweise sagen wir das ja nicht beim täglichen Essen. Da sagen wir auch nicht, das wertet sich ab. Also lieber nur einmal im Monat essen oder so. Wir sagen es auch nicht beim Bibellesen. Ja, komischerweise. Wir entwerten da auch nicht das Wort Gottes, wenn wir es täglich lesen. Es nutzt sich ja nicht ab, das Wort Gottes, wenn ich täglich darin lese. Natürlich nicht. Sondern je mehr ich lese, desto tiefer dringe ich darin ein. Desto besser lerne ich Gott kennen. Das ist doch der Sinn des Ganzen. Und das Gleiche gilt auch fürs Abendmahl. Wenn wir es erwartungsvoll feiern. Und da kann mir nichts Besseres passieren, als dass ich mich immer wieder prüfe. Lebe ich in Unfrieden mit Gott oder mit meinem Nächsten? Oder ist alles in Ordnung? Ich wünsche mir das so von Herzen, dass uns die Freude an der Tischgemeinschaft mit Jesus immer wieder neu packt. Dass wir das immer wieder neu, ja, uns ins Bewusstsein heben, was es bedeutet. Und dass wir immer tiefer eindringen in dieses Geheimnis, zum Teilhaber am Leben Jesu zu werden. Das ist ein irrer Satz, Teilhaber am Jesu-Leben. Wir sind damit involviert, wir sind da voll mit drin. Und das ist doch nichts, was man mal so eben aus dem Ärmel schüttelt. Oder was man gedankenlos praktiziert. Ich lade euch jetzt ein, bevor wir dann wirklich das Abendmahl auch feiern, dass wir nochmal eine Zeit der Stille halten, also 2-3 Minuten. Vergegenwärtigt euch nochmal das, was ihr gerade gehört habt, welcher Punkt euch wichtig ist. Vielleicht neu, vielleicht alt, vielleicht neu wichtig geworden. Aber dass wir es einfach nochmal reflektieren können.